vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Jesus, ich bete, dass du zu jedem Herz heute Morgen hier sprichst. Ich bete, dass du tief mit uns gehst, Jesus. Dass wir nicht bloße Informationen empfangen in unserem Kopf, in unserem Verstand, sondern ich bete, dass du in unseren Herzen was tust, Vater, dass du uns beschneidest, wo wir es brauchen, dass du uns ermutigst, wo wir es brauchen, dass du uns ermahnst, wo wir es brauchen. Ich bete einfach, dass du zu jedem sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig und kraftvoll ist. Tu du, was du tun willst, Jesus. Wir wollen von dir hören heute Morgen. Amen. So, guten Morgen. Ich will heute Morgen lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. So ein genialer Abschnitt. Hört einfach mal zu. Ab Vers 7. Da heißt es: Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist so krass, wenn man sich das mal zu Gemüte führt, was hier steht. Und das wollen wir heute Morgen machen. Da gibt es zwei Verse, Vers 10, den ich besonders hervorheben will, und Vers 19, wo es heißt: Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und dann Vers 19: Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist so eigentlich die ganze Kernaussage von dem Wort Gottes, wenn man es mal so ganz extrem runterbrechen will, dass Gott Liebe ist und weil er Liebe ist, hat er Menschen gemacht, mit denen er seine Liebe teilen will, mit denen er Gemeinschaft haben will. Und wo Sünde diese Gemeinschaft zerstört hat, ist er zu so einem extremen Schritt gegangen, dass er seinen Sohn gesandt hat, um das wieder in Ordnung zu bringen, sodass diese Liebesbeziehung wieder ungehindert da sein kann. Und Jesus ist zuallererst mal in Vorleistung gegangen für die ganze Menschheit, weil hier steht, dass er uns geliebt hat, der Vater uns seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Das heißt, er ist in Vorleistung gegangen für jeden einzelnen Menschen, weil Gott jeden einzelnen Menschen für so wertvoll erachtet hat, dass jeder Mensch es wert ist, dass Jesus für jeden Mensch sein Leben gibt, dass Gott für jeden Mensch seinen Sohn gesandt hat, weil das so einen Wert sieht in dem Leben jedes einzelnen Menschen und weil das so eine Sehnsucht im Herzen Gottes ist, diese Gemeinschaft wieder zu haben und diese Beziehung wieder zu haben. Und Jesus hat mal gesagt, im Matthäus-Evangelium können wir das lesen, wo ein Schriftgelehrter Jesus gefragt hat, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und da hat Jesus gesagt, das wichtigste Gebot ist, dass du Gott liebst mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Verstand, mit allem also. Dass du Gott völlig liebst und deinen Nächsten liebst, so wie du dich selber auch liebst. Im Endeffekt, das, was du willst, wie du geliebt wirst, so sollst du auch andere lieben. Also Liebe zu Gott und Liebe zu Nächsten, hat Jesus gesagt, das ist das Allerwichtigste. Und das bringt ja dann die Frage auf, wie können wir Gott lieben und wie können wir Gott mehr lieben? Und der Schlüssel sehen wir hierzu in Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir verstehen und begreifen und sehen, wie sehr Jesus uns liebt, dann können wir gar nicht anders, als auch eine Liebe ihm zurückzugeben. Und das will ich euch zeigen anhand einer Frau, über der ihr Leben wir quasi im Neuen Testament lesen können. Ich habe die letzten Tage einfach ein bisschen im Matthäus-Evangelium gelesen und über quasi die letzten Botschaften von Jesus und wie quasi sein Leben und sein Dienst hier auf der Erde geendet haben. Und jetzt gehen wir in Matthäus 26, da bin ich dann über eine Geschichte gestolpert, die wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Sie hat die Überschrift Die Salbung Jesu in Bethanien. Ich lese mal kurz den Abschnitt vor, da heißt es, Matthäus 26, Vers 6. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als es seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk in mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit sie dieses Salböl auf meinem Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Weiß jemand zufällig, wie diese Frau hieß? Genau, das war die Maria. Das Interessante ist, können wir aus dem anderen Evangelium quasi entnehmen, aus dem Evangelium von Johannes, da steht, dass es sich bei dieser Frau um Maria handelt, die Schwester von Martha war und der Lazarus war der Bruder. Also es waren drei Geschwister, oder zumindest lesen wir von den drei. Und ich finde das so interessant, dass Maria diese Frau war, die das gemacht hat. Also vielleicht mal nochmal für den Kontext kurz. Das war ein extrem wertvolles Salböl. Ich meine, dass es da steht, dass es ungefähr den Wert hatte von einem Jahresgehalt. Zudem habe ich hier aus den Kommentaren auch entnommen, das war mir gar nicht so bewusst, dass selbst diese Alabasterflasche sogar eigentlich wertvoll war. So, der Schwabe hätte dann vielleicht die Flasche aufgemacht und ausgeleert und gedacht, die Flasche, die nehme ich wieder für was anderes. Aber sie hat sogar die Flasche zerbrochen. Also hat eigentlich das wertvolle Gefäß und das Öl dahingegeben, sage ich jetzt mal. Und warum ist es so interessant, dass diese Frau Maria war? Ich werde es euch sagen. Wir können in Lukas 10 lesen, dass Jesus mal in das Haus kam von den zwei Schwestern. Und die Martha, die hat serviert und hat die Gäste bedient. Und die Maria, die saß zu den Füßen von Jesus und hat ihm zugehört. Und dann kommt die Martha zu Jesus und sagt, ja Meister, meine Schwester hier, die hört dir nur zu und sitzt quasi rum. Und ich habe so viel Arbeit hier mit den Gästen und mit der Bewirtung. Sag doch mal zu der quasi, dass sie mir helfen soll. Und dann tadelt Jesus Martha und sagt, Martha, du bist wegen so vielen in Sorge, machst dir quasi Stress wegen den Leuten, aber nur eins ist wirklich wichtig. Und er sagt dann, Maria hat das Bessere erwählt und es soll nicht von ihr genommen werden. Und ich finde es so interessant, diese Verbindung, dass Maria diese Frau ist, die zu den Füßen von Jesus saß und dann hier die Frau war, die so ein extremes Opfer gegeben hat. Und ich bin davon überzeugt, dass sie, als sie an den Füßen Jesu saß und ihm zugehört hat, dass sie da diese Liebe von Jesus empfangen hat und dass sie das quasi befähigt hat, auch Jesus im Umkehrschluss diese Liebe wieder zurückzugeben und so ein krasses Opfer zu bringen. Weil, wir können ja lesen, Johannes, wir lieben ihn aufgrund dessen, dass er uns zuerst geliebt hat. Und das können wir hier sehen, die Maria, die hat es verkörpert. Sie saß an den Füßen Jesu und später sehen wir, dass sie so ein krasses Opfer Jesus gebracht hat. Ein ganzes Jahresgehalt einfach mal dahingegeben. Und die Frage ist, wie leben wir unser Leben mit Jesus? Sind wir eher wie eine Martha, die halt werkelt und macht und tut und vielleicht noch denkt, sie tut Gott einen Gefallen? Oder lernen wir wirklich an den Füßen Jesu zu sitzen, diese Liebe von ihm zu empfangen, um ihm dann im Umkehrschluss auch wieder diese Liebe zu geben? Und diese Liebe, die Jesus uns erwiesen hat, die können wir in keiner Geschichte und in keiner Handlung eigentlich klarer sehen, wie in diesem extremen Opfer am Kreuz, das er für uns gebracht hat. Und wenn wir jetzt hier quasi weitergehen im Evangelium des Matthäus, dann sehen wir, dass Jesus ja verraten wurde, dass er vor die hohen Priester musste. Also es sind verschiedene Dinge noch so in der Zwischenzeit passiert. Ich denke, ihr seid sehr vertraut, hoffe ich doch mal, mit der Ostergeschichte. Ich will einfach mein Augenmerk auf ein paar Details legen, die mir irgendwo so, die mein Herz einfach berührt haben in den letzten Tagen. Ich lese mal weiter ab Matthäus 27 von Vers 11. Da kam dann Jesus vor Pilatus. Das war ja der römische Statthalter zu der damaligen Zeit. Und da heißt es, Jesus aber stand vor dem Statthalter. Und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Und als er von den obersten Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortet er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte der Statthalter der Volksmenge einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse, Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte eine Frau zu ihm, also die Frau von Pilatus, und ließ ihm quasi ausrichten, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Sie sprachen den Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichten, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Ein Freund von mir hatte mal den Eindruck, dass Gott zu ihm gesprochen hat, er soll mal nachlesen, was Barabbas bedeutet, dieser Name. Und das hat er dann gemacht und das ist ganz interessant. Bar, die erste Silbe von dem Namen, bedeutet Sohn von, und Abbas kommt von Abba, also Bar Abba. Und das bedeutet Bar, Sohn von, und Abba ist quasi eine intime und liebevolle Ansprache für einen Vater. Wir kennen das auch aus anderen Bibelstellen, wo es heißt, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, dass wir sagen können, Abba Vater, also so viel wie lieber Vater, mein lieber Vater. Und dieser Name Barabbas, und by the way, das war eigentlich ein ziemlich krasser Verbrecher. Ich habe hier irgendwo in den Notizen gelesen, dass es halt nicht einfach nur so ein, in Anführungszeichen, Standard-Kleinkrimineller war, sondern der war eigentlich mehr so terroristisch unterwegs mit Aufständen und Mord und so weiter. Aber sein Name bedeutete quasi Sohn von Abba, also Sohn vom liebenden Vater. Und es ist eigentlich so interessant, wenn man sich das mal so vorstellt, dass vielleicht Pilatus hier stand, auf der einen Seite Jesus, auf der anderen Seite Barabbas, dessen Name bedeutet Sohn des geliebten Vater, und dass der unschuldige Jesus, der Sohn Gottes, quasi verurteilt wird und der schuldige Sohn des geliebten Vaters freigegeben wird. Und eigentlich ist es wie so eine Botschaft, dass ein Sohn, der Sohn, sterben musste, damit viele Söhne werden können. Und eigentlich sind du und ich wie Barabbas auch Geschöpfe von diesem liebenden Vater, die wir freigekommen sind, weil er für uns gelitten hat. Also ich finde es irgendwie echt krass, wenn man sich das so zu Gemüte führt, was auch dieser Name noch bedeutet, wie als wollte Gott uns auch mit diesem kleinen Detail was sagen. Und wir sind quasi wie dieser Barabbas. Und dann heißt es in Vers 26, da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Und ich weiß, heute ist Ostersonntag. Wir freuen uns über die Realität und Wahrheit, dass Jesus lebt. Sonst wären wir ja auch gar nicht hier, sonst würden wir auch keinen Gottesdienst feiern. Trotzdem möchte ich heute wirklich aber noch mal ein großes Augenmerk auf diese Geißelung und Kreuzigung richten. Weil ich will nicht, dass wir schnell über sowas hinwegsehen und sagen, er ist ja sowieso aufgestanden. Weil ich glaube, wenn wir nicht in der Tiefe verstehen, was es Jesus gekostet hat und was er für einen Preis für uns bezahlt hat, dann berauben wir uns selber eine Tiefe, die wir anders gar nicht erreichen könnten. Wir haben vorgesungen, Jesus ist würdig, und wir können auch sehen in der Offenbarung, dass es immer wieder heißt, würdig ist das Lamm Gottes. Und wenn ich gleich mal ein bisschen was zu dem noch gelesen habe, zu der Geißelung und der Kreuzigung, dann werdet ihr noch mehr verstehen, warum er eigentlich so würdig wirklich ist. Weil Jesus ist zu so einem Extrem gegangen. Und wenn wir uns das anschauen und uns zu Gemüte führen, uns das richtig reinziehen, dann können wir diese krasse Liebe sehen. Ich lese euch mal hier in der Studienbibel die Kommentare dazu. Ich habe die Freitagabend gelesen und es hat mich schwer getroffen, weil wir haben ja teilweise gar keine Vorstellung mehr, wie das damals wirklich war. Wir leben ja in einer Zeit, wo normalerweise, sage ich mal, in unseren Breitengraden hier sowas nicht vorkommt. Aber lass einfach zu, dass es dein Herz berührt, weil der Sohn Gottes ist da durchgegangen für dich. Also, bei Geißeln steht als Kommentar, die Peitsche, mit der gegeißelt wurde, bestand aus mehreren Lederriemen an einem Holzgriff. Am Ende jedes Riemens waren Metall- oder Knochenstücke befestigt. Das Opfer wurde an den Handgelenken hoch über dem Kopf an einen Pfosten gefesselt, sodass die Rückenhaut straff war. Ein geübter Geißelschläger konnte buchstäblich die Haut vom Rücken schälen und die Muskeln aufreißen, manchmal sogar die Nieren oder andere innere Organe freilegen. Die Geißelung konnte tödlich sein. Und dann noch was zur Kreuzigung. Da steht, die Römer hatten die Kreuzigung als Hinrichtungsart von den Persern, Phöniziern und Karthagern übernommen. Die römische Kreuzigung bezweckte einen langsamen, qualvollen Tod. Die römischen Henker hatten die Kunst perfektioniert, ihr Opfer möglichst lange am Leben zu halten. Manchmal hingen die Gekreuzigten so lange, dass sie bei lebendigem Leib von Raubvögeln oder anderen Raubtieren gefressen wurden. Die meisten hingen tagelang am Kreuz, bevor sie an Erschöpfung oder traumatischem Fieber starben, verdursteten oder, was am wahrscheinlichsten war, erstickten. Wenn die Beine nicht mehr das Körpergewicht tragen konnten, wurde das Zwerchfell derart eingedrückt, dass der Gekreuzigte nicht mehr atmen konnte. Deshalb beschleunigte das Brechen der Beine den Tod. Aber in Jesu Fall war das nicht nötig. Die Hände wurden üblicherweise am Handgelenk angenagelt und die Füße durch den Riss oder die Achillessehne. In Klammern, dabei wurde manchmal für beide Füße nur ein Nagel verwendet. Diese Wunden waren nicht tödlich, aber die dadurch verursachten Schmerzen wurden von Stunde zu Stunde unerträglicher. Das Besondere an der Kreuzigung war vor allem die Schmach, die damit verbunden war. Das gehörte zur Demütigung, sein eigenes Kreuz tragen zu müssen, das bis zu 100 Kilo wiegen konnte. Gewöhnlich begleitete ein Trupp von 4 Soldaten den Sträfling durch die Menschenmenge hin zum Ort der Kreuzigung. Ein Schild mit der Anklageschrift wurde dem Verurteilten um den Hals gehängt. Das muss man mal auf sich wirken lassen, finde ich persönlich. Was für ein extremes Opfer Jesus da gebracht hat. Weil das war nicht nur ein Stück Holz, an das er halt schlimmerweise genagelt wurde, sondern das war die schlimmste Art und Weise, wie du jemanden umbringen konntest zu der damaligen Zeit. Und auch einhergehend mit so einer Schmach und so einer Qual, und wenn man sich das vorstellt, dass da Leute tagelang hingen, von wilden Vögeln bei lebendigem Leib und Tieren gegessen wurden, das ist verrückt, und dass die Geißelung so furchtbar sein konnte, dass es Menschen nicht mal überlebt haben, diese Geißelung. Und Jesus wurde auch unterstützt beim Kreuztragen von dem Simon. Also das heißt, es war wahrscheinlich für Jesus auch sehr extrem, sonst hätte er wahrscheinlich keine Hilfe benötigt. Aber wahrscheinlich war er einfach schon so am Ende seiner Kräfte. Dann können wir sogar später noch lesen, dass es üblich war, dass sie den Gekreuzigten quasi so ein Getränk aus Myrrhe und nochmal so ein paar Kräuter. Bitte? Essig und Myrrhe, die haben denen so einen Schwamm gegeben, um ein bisschen so die Schmerzen zu lindern. Jesus hat es kurz probiert und dann wollte er es aber nicht. Also er hat sogar sowas abgelehnt, um voll geistesgegenwärtig in diesem Moment da zu sein. Und das ist, wie sehr Jesus die Menschen liebt. Das ist, wie sehr er dich liebt, wie sehr er mich liebt, wie sehr er uns alle liebt. Und kein Mensch kann dich jemals so krass lieben, weil niemand sonst für dich so was Krasses machen würde. Sich so einer Qual, so einer Scham, solchem Schmerz, solchem Leid auszusetzen. Und das ist die Liebe Jesu. Und jeder Mensch hat nun die Wahl, was er damit macht. Gott hat ja uns allen Menschen einen freien Willen gegeben. Und das Schlimme ist, wenn Menschen Jesus trotzdem ablehnen und quasi über dieses Opfer hinweggehen von Jesus in die ewige Verdammnis. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sogar seinen Sohn gegeben hat. Und Menschen gehen quasi über das Opfer Jesu hinweg ins Verderben, weil sie es nicht annehmen, weil sie es nicht verstehen, vielleicht weil sie es nicht wollen, vielleicht weil es ihnen niemand gesagt hat. Und da muss ich euch nochmal einen krassen Kommentar vorlesen. Ich habe ja gesagt, ich habe die letzten Tage einfach im Matthäus-Evangelium verbracht. Und Jesus hat ein paar Gleichnisse noch gebracht, bevor sein Dienst beendet hat. Quasi auch, wo er einen guten und einen treuen Knecht vergleicht. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und gerade bei diesem Gleichnis von den guten und treuen Knechten, von dem Gericht über die Heidenvölker, wo es quasi heißt, er wird am Ende die Menschen einteilen in quasi Schafe, die seinen Willen getan haben, und Böcke, die das nicht getan haben. Und da heißt dann am Schluss, quasi die, die nicht seinen Willen getan haben, die nicht anderen gedient haben, also speziell in diesem Gleichnis, da heißt es dann, sie werden in die ewige Strafe hingehen und die Gerechten aber in das ewige Leben. Und ich habe jetzt hier unten mal den Kommentar dazu gelesen, weil ich einfach ein bisschen Zeit hatte und mich vertiefen wollte, und ich dachte, und auch das hat mich so getroffen, und ich wollte es euch mal vorlesen, weil es einfach was ziemlich Tiefes, was ziemlich Krasses ist. Und ja, ich lese einmal vor, lasst auch das auf euch wirken. Da heißt es, ewige Strafe, ewige Leben. Und dann der Kommentar dazu. In beiden Fällen wird dasselbe griechische Wort verwendet. Die Bestrafung der Ungläubigen ist genauso endlos wie der Segen der Gerechten. Die Verlorenen erhalten weder eine zweite Chance, noch werden sie vernichtet. Die Pein der Ungerechten wird in der ganzen Bibel beschrieben als ewiges Feuer, unauslöschliches Feuer, ewige Schmach und Schande. Ein Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ein Ort der Qualen und der Flamme. Als ewiges Verderben, ein Ort der Qualen mit Feuer und Schwefel, wo der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und als ein Feuer- und Schwefelsee, in welchem die Verlorenen gepeinigt werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier weist Jesus selbst darauf hin, dass nicht nur der Rauch und die Flammen, sondern auch die Strafe selbst ewig sein werden. Die Ungerechten werden für immer dem Zorn und Grimm Gottes unterworfen sein. Sie erleiden unter vollem Bewusstsein die Schande und Schmach sowie die Schmerzen eines sie anklagenden Gewissens, zusammen mit dem brennenden Zorn eines Gottes, gegen den sie gesündigt haben, und das für alle Ewigkeit. Sogar die Hölle wird die vollkommene Gerechtigkeit Gottes anerkennen, und die Verlorenen werden dort wissen, dass ihre Strafe gerecht ist und dass allein sie die Schuld dafür tragen. Das sind ziemlich heftige Worte. Ich habe es so gelesen, da haben wir so, um Himmels Willen, an den Ort will ich nie hin und auch nie irgendjemand anderen, den ich kenne, den ich lieb. Und genau deswegen ist Jesus ja auch gestorben, dass wir nicht an diesen Orten müssen, weil es ist nicht Gottes Wille, dass die Welt und die Menschen verloren gehen und ewige Strafe erleiden und Trennung. Genau deswegen kam Jesus ja. Aber ich finde, wir müssen manchmal aufpassen in unserer westlichen Christenheit, dass wir die Dinge nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen und ja, Jesus hat alles erledigt, easy cheesy, alles wird gut. Jesus hat es erledigt. Aber es gibt noch genug Menschen, die das leider noch nicht ergriffen haben. Und die auf dem Weg zu diesem furchtbaren Ort sind. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich musste im Lobpreis an den Bibelvers denken, aus 2. Korinther 5. Ich lese es euch kurz vor einfach. Von Paulus. Weil Paulus war einer, der sehr extrem gelebt hat, mit einer extremen Hingabe an Jesus. Und warum hat er das gemacht, können wir hier lesen, 2. Korinther 5. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und beim Kommentar heißt, drängt uns, eine Bezeichnung für Druck, der eine Tätigkeit hervorruft. Also Paulus war so ergriffen von der Liebe Jesus zu ihm, dass sie diese Liebe ihn dazu angetrieben hat, was zu tun. Nämlich Jesus zu dienen und das Evangelium zu verkündigen. Weil er diese Liebe erkannt hat. Und ich möchte nochmal zum Anfang kommen zu dem Vers in der Einleitung, wo ich gesagt habe, oder geschrieben steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. So da fängt es an. Wenn du erkennst, dass Jesus kam, diese furchtbare Strafe auf sich genommen hat, dass du frei sein kannst, da fängt es an, dass du diese Liebe erkennst und diese Liebe empfängst. Und das ist die Liebe, die dich verändert. Das ist die Liebe, die dich Kraft hat, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Die Liebe, die dich frei macht von all dem, was du nicht haben musst. Sei es Gebundenheiten, sei es Sünde, sei es Krankheiten, sei es Zwänge, Sorgen, Ängste, Nöte. Ich möchte noch aus Jesaja 53 lesen, weil Jesaja hat quasi vorausgesagt, was passieren wird. Und da heißt es, fürwahr, über Jesus heißt er, der Frau sagt über Jesus, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihm. Als ich am Freitagabend dann ins Bett ging, nachdem ich das gelesen hatte und ich konnte einfach nicht anders, als ich im Bett lag und oder noch sogar auf dem Sessel schon und das gelesen hatte, als einfach innerlich dankbar zu sein. Einfach dankbar. Mir vorzustellen, dass Jesus, was er für mich getan hat, was er für mich ertragen hat. Und das wünsche ich uns heute an diesem Ostersonntag, dass es tief in unser Herz reinrutscht, dass es nicht einfach halt bei einem netten Essen Osternestle suchen und bis in Gemeinschaft mit der Familie bleibt, sondern dass es unser Herz berührt, was Jesus da wirklich getan hat. Und es muss nicht nur an der Ostergeschichte bleiben. Jeden Tag sollen wir dafür dankbar sein. Jeden Tag sollen wir in der Realität dessen leben. Und ich wünsche mir, dass wir das erkennen, was für einen Preis er bezahlt hat. Weil wenn wir das sehen, dann können wir nicht anders als dankbar das anzunehmen, als wirklich ihn anzubeten und ihn als den würdigen Gott und Retter zu anbeten, der er wirklich ist. Weil das ist wirklich extrem, was Jesus da durchgemacht hat. Und und dann auch wie Paulus, dass diese Liebe nicht bei uns aufhört und wir quasi dankbar sind, aber das nicht weitergeht, sondern dass wir wie in Paulus auch sagen können, diese Liebe Gottes treibt mich an. Weil es gibt noch zu viele Menschen, die auf dem Weg sind in diese ewige Verdammnis. Und ihr habt es ja selber mal gehört, wie das hier beschrieben wird anhand von Bibelstellen. Und das ist wirklich krass. Vielleicht, Theo, möchtest du vielleicht noch kurz ein paar... Yes. Ich weiß, es ist nicht super leichte Kost, aber das war es für Jesus auch nicht. Ja. Ich finde es auch so krass, wenn man sich zu Gemüte führt, wie er in diesem Garten war und ring mit seinen Gefühlen und auch vielleicht ein Stück weit mit der Menschlichkeit, die er ja hatte und wusste, was auf ihn zukam, weil dieser Kelch, den er trinken musste, ja bildhaft dieser ganze Unrat war der Menschheit, diese ganze Sünde, die in ihn reingeleert wurde und auch dieser Zorn Gottes über die Sünde und dieses Getrenntsein von seinem Vater. Es sogar so extrem war, dass er Blut geschwitzt hat. Und auch das kann man sich anschauen aus medizinischer Sicht. Das kann in extremsten Stressmomenten wohl passieren. Ja, und so sehr liebt Jesus dich, dass er da durch ist. Und vielleicht hilft dir auch dieses Wissen mit Sünden zu brechen, weil wenn du überlegst, was ihn wirklich gekostet hat, dann willst du doch nicht wirklich in Kompromissen leben und irgendwelchen Sünden nachgehen, weil genau die haben ihn ja in diese Situation gebracht, unsere Sünden, meine Sünden, deine Sünden. Und wenn vielleicht sogar jemand hier ist, der Jesus noch gar nicht so kennt, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dass Jesus dich liebt und sich nach einer Beziehung mit dir sehnt und dass es möglich ist auf der Grundlage von dem Kreuz, wo er für deine Schuld bezahlt hat, weil es war nicht seine Schuld. Jesus hat nicht für seine Schuld bezahlt, er war ja ohne Schuld. Es waren unsere Schuld und er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt, diesen Tausch. Das ist passiert. Und im Glauben können wir das annehmen und empfangen. Genau, also wenn es hier jemanden gibt, der Jesus nicht kennt, komm einfach nachher auf uns zu. Wir würden da gerne dich zu Jesus führen, wenn du das möchtest. Es gibt keine wichtigere und keine bessere Entscheidung im Leben. Lass uns einmal noch kurz die Augen schließen. Wir haben noch Zeit. Wir nehmen uns einfach die Zeit. Jesus, ich bete, dass du tief gehst mit uns. Wir wollen nicht Menschen sein, die einfach nur sagen, wir sind Christen. Nur als äußeres Bekenntnis. Jesus, wir wollen dich kennen, wir wollen dich lieben, wir wollen dir nachfolgen. Und ich bete, dass du tief gehst mit uns als Gemeinde, mit jedem Einzelnen hier. Dass du in uns was baust, Jesus, was unerschütterlich ist, eine Beziehung zu dir. Und ich bete für jeden hier, für meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern, für uns, Jesus, dass wir begreifen, wie tief deine Liebe wirklich ist, wie weit sie ist, dass wir verstehen und erfassen die Länge, die Breite, die Tiefe und die Höhe deiner Liebe. Und ich bete, dass es uns verändert. Ich danke dir, dass es uns verändern wird, weil es geht gar nicht anders. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du jetzt hier dienst. Wir brauchen dich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du Herzen berührst. Ich bete, dass du einfach das tust, was du tun willst in jedem Herz. Ich möchte euch ermutigen, ich weiß nicht genau, was Gott jetzt vielleicht machen will, aber ich glaube, er möchte einfach Herzen berühren. Öffne einfach ihm dein Herz, nimm dir einen Moment jetzt einfach mit ihm. Was auch immer er jetzt dich angesprochen hat von der Predigt oder antworte ihm einfach. Und wenn es einfach ist, dass du sagst Danke. Aber nimm dir jetzt kurz einen Moment ganz persönlich mit deinem Erlöser, mit dem Sohn Gottes, der dich so liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Das wollen wir jetzt einfach kurz dafür uns Zeit nehmen. Hier, der das einfach öffentlich hier vorne beten möchte und diese Dankbarkeit Jesus ausdrücken will. Falls ja, komm einfach nach vorne.
Danke. Oder das Gefühl auch, ich fühle mich überhaupt nicht würdig. Ich fühle mich nicht würdig, dass Jesus das für mich getan hat. Und dann hat Jesus gesagt, ich habe dich vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Du bist eine Königstochter. Du bist würdig.
Vater, wir danken dir einfach von der Tiefe unseres Herzens, dass du deinen Sohn gesandt hast für uns und für die ganze Welt. Das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinweggenommen hat. Jesus, danke. Du hast dein Leben gegeben. Es wurde dir ja nicht genommen. Du hast es ja freiwillig getan, aus Liebe zu uns. Und wir wollen einfach Danke sagen. Und ich bete für jeden hier, dass du, Heiliger Geist, uns bitte erinnere uns immer wieder daran diese Woche, dass unsere Gedanken immer wieder zurückgezogen werden zum Kreuz, zu dieser Liebe. Und dass es richtig Frucht in uns hervorbringt und Wurzeln in uns schlägt, diese Wahrheit. Wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast. Und ich danke dir, dass das in uns eine Liebe zu dir erwecken wird und auch eine Liebe zu unseren Nächsten. Schenke uns auch neuen Eifer für die Verlorenen, Menschen zu erreichen. Und wenn es nur ist, ihnen zu sagen, dass du sie liebst, bete, dass deine Liebe uns frei macht von Menschenfurcht und dass wir unsere Komfortzone einfach verlassen, um Menschen diese Liebe zu zeigen, ganz praktisch, mit Wort und Tat. So, ich danke dir, Jesus, für das, was du heute Morgen in unseren Herzen getan hast. Ich danke dir, dass es Frucht hervorbringt. Wir lieben dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Amen. Ich hatte den Eindruck noch, dass Jesus sein linkes, ich hatte einfach den Impuls, dass jemand Probleme hat mit seinem linken Knie, und wir haben ja gelesen in Jesaja, dass dieses Werk von Jesus auch Heilung beinhaltet. Also wenn es hier jemand gibt, der sein linkes Knie Probleme macht, dann komm doch einfach nachher auch nach vorne, beten wir dafür, dass Jesus es heilt. Weil dieses Werk vom Kreuz hat sehr viel mit eingeschlossen. Heilung, Befreiung, Vergebung, Erlösung. Und darüber können wir dankbar sein und uns freuen. Yes. Danke, lieber Theo. Also, du musst nicht aufhören. Vielleicht muss man eine CD aufnehmen. Ja, ich möchte euch einfach ermutigen, diese Woche da immer wieder zurückzukommen an diesen Ort. Nehmt eure Bibel raus, lest es euch durch, dass es wirklich euch verändert. Weil wir brauchen das. Wir wollen weg von Oberflächlichkeiten hin zu einem tiefen Leben mit Jesus. Und das ist der Weg, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen und in diesem Wort, in dieser Wahrheit sind und es lesen und es zulassen, dass unser Leben prägt und unser Herz verändert. Genau. Und ja, ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest und eine schöne Zeit im Kreis der Familie. Und danke an alle, die mitgewirkt haben heute hier beim Gottesdienst. Genau. Wenn du hier bist und du hast einfach vielleicht auch irgendwelche Fragen oder Gebetsanliegen, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir sind jetzt hier offiziell am Ende. Genau, seid gesegnet. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.